Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wenn ich keine Uhr habe, wenn ich nicht nach der Zeit schaue, woran will ich mich orientieren? Vielleicht habe ich einen Laufpartner, der erfahren ist und mit dem ich gemeinsam laufen kann. Ja, das mag vielleicht funktionieren. Ansonsten werde ich wahrscheinlich mit meinem Nachbarn einfach mitlaufen und gucken, wie lange das funktioniert. Und das kann man machen, ist aus meiner Sicht aber nicht der erfolgsversprechendste Plan für den ersten Wettkampf.
Der erste Wettkampf bleibt einem für immer im Gedächtnis. Umso wichtiger, ihn zu einem schönen Erlebnis zu machen. Denn wie bei allen Dingen, die wir zum ersten Mal machen, können natürlich auch jede Menge Fehler oder Pannen passieren. Zum Beispiel bei der Wettkampfvorbereitung, der Verpflegung oder beim Lauf selbst. Umso besser, dass wir in dieser Podcast-Folge Tipps direkt aus der Profiliga bekommen. Und zwar von Carsten Eich. Er ist Lauftrainer und Laufveranstalter und hat in seinem Leben schon unzählige Wettkämpfe auf Leistungsniveau bestritten. Er ist unter anderem zweimal für Olympia gelaufen, ist Sieger mehrerer Marathons gewesen und sein Europarekord beim Berlin-Halbmarathon 1993 wurde erst 30 Jahre später von Amanol Petros gebrochen. Er hat also einiges an Erfahrung und die gibt er jetzt an uns weiter. Carsten gibt uns Tipps, wie wir den richtigen Wettkampf für uns finden und uns darauf vorbereiten. Sowohl körperlich als auch mental. Dazu gehört natürlich auch die Planung der richtigen Ernährung und Ausrüstung. Außerdem hört ihr, welche Wettkampfstrategien ihm zu seinen Erfolgen verholfen haben und welche er uns weiterempfiehlt. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Hi Carsten, schön, dass du heute hier bei uns zu Gast bist im Podcast. Wie geht's dir?
Ja, alles gut. Ich war heute zwar noch nicht laufen, aber trotzdem geht's mir gut. Ein bisschen Büroarbeit steht an und ja, später werde ich aber sicherlich noch aktiv werden und von daher freue ich mich jetzt auf unser Gespräch.
Du hast mir meine Frage schon vorweggenommen. Ich wollte dich tatsächlich fragen, ob du heute schon laufen warst. Wir nehmen ja relativ früh auf, um 10 hier, als für Transparenz für unsere HörerInnen. Bei dir geht's dann heute später nochmal nachmittags los, oder?
Genau, also ich bin eher nicht der direkt aus dem Bett aufstehe und dann Loslaufläufer. Kann man natürlich auch alles machen. Man muss einfach schauen, wie es in den Tagesablauf am besten reinpasst. Bei mir wird es heute irgendwann Richtung Feierabend, Richtung Wochenende dann sein und da wird es noch eine kleine Runde geben.
Ja, finde ich erfrischend. Normalerweise habe ich Leute, die direkt um 6 Uhr aufstehen, sofort den ersten Lauf machen und dann sehr beschwingt in den Tag starten. So ist es bei mir aber unter der Woche auch nicht.
Gibt es natürlich alles und ist auch völlig okay. Und ich glaube, da muss einfach jeder sein Zeitfenster oder seine Möglichkeiten finden. Wichtig ist, dass wir uns bewegen und ich glaube, das werden viele unserer Zuhörer sicherlich auch regelmäßig tun.
Absolut, da bin ich mir auch sicher. Deswegen hören Sie jetzt wahrscheinlich diesen Podcast, vielleicht sogar beim Laufen. Das höre ich ja auch immer wieder, dass die Leute uns gerade in diesem Moment bei ihrem eigenen Lauf hören. Deswegen Grüße gehen raus, falls ihr gerade lauft. Die Off-Season ist ja jetzt vorbei, ne? Es hat jetzt wieder angefangen. Viele Leute fangen an mit dem Trainieren. Wie ist es denn gerade bei dir? Ich weiß, dass du dich schon, ich glaube 2007, aus dem Leistungssport ja zurückgezogen hast. Nimmst du jetzt aktuell noch an Wettkämpfen teil? Und wenn ja, trainierst du gerade selber für irgendwas?
Ja, das ist bei mir ein bisschen weniger geworden. Ich habe fast 20 Jahre als Laufprofi aktiv in der Szene sein dürfen. Und na klar, am Ende der Karriere kommt dann natürlich auch die Entscheidung, okay, wie wird es jetzt in den nächsten Jahren, wie soll es da weitergehen? Ich habe mich dafür entschieden, dass ich eher jetzt im Wohlfühlbereich unterwegs bin, dass ich natürlich fit bleiben will, dass ich mich aber nicht mehr ganz gezielt auf Wettkämpfe vorbereite. Na klar, man könnte gucken, was geht noch oder was geht nicht, aber das habe ich natürlich in meiner Karriere über viele Jahre sozusagen sehr aktiv gehabt und von daher habe ich einen Gang zurückgeschalten, gehe trotzdem noch regelmäßig laufen, aber jetzt ohne speziell zu sagen, ich bereite mich auf den oder den Wettkampf vor. Wenn ich natürlich mit Gästen, mit Teilnehmern bei Events, bei Running Camps vor Ort bin und Wettkämpfe anstehen, dann nehme ich da auch teil, aber ohne jetzt ganz speziell auf die Uhr zu gucken und wirklich noch ans Limit zu gehen.
Ja, okay, verstehe. Ja, spannend auf jeden Fall. Du hast ja trotzdem einen riesigen Erfahrungsschatz, auf den wir heute dann auch ein bisschen zurückgreifen dürfen. Freue ich mich schon darauf. Ich weiß, das ist bestimmt sehr, sehr lange her, aber erinnerst du dich eigentlich noch an dein erstes Laufevent? Weil darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Der erste Wettkampf, den Leute da draußen zu meistern versuchen. Wie war das bei dir? Hast du da überhaupt noch so eine klare Erinnerung?
Ja, das ist natürlich schon relativ lange her. Ich habe im Alter von 8, 9 Jahren mit der Leichtathletik begonnen, habe dann mal an Schulcrossläufen in Leipzig teilgenommen, bin dann auch zum Verein, zum regelmäßigen Training gekommen. Und von daher kann man die Situation vielleicht nicht ganz mit der heutigen Situation oder der unserer Zuhörer auch vergleichen, weil im Endeffekt der Trainer eigentlich gesagt hat, okay, da und da ist der nächste Wettkampf und da starten wir dann mal und schauen, wie es funktioniert. Von daher muss man da natürlich schauen, wie das für jeden Einzelnen sozusagen passt. Es gibt ja auch unterschiedliche Ansätze von Läufen oder auch wie lange bin ich schon aktiv? Bin ich jetzt wirklich gerade erst sozusagen zum Läufer als Einsteiger gekommen oder mache ich das Ganze schon ein bisschen länger? Bisher nur, in Anführungsstrichen, nur mit Spaß an der Freude und möchte jetzt dann auch mal das erste Event oder den ersten Wettkampf bestreiten. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
Ja, absolut. Also wahrscheinlich unterscheidet sich das wirklich ein bisschen von der Erfahrung vieler von unserer ZuhörerInnen. Wie waren das, also hast du dir denn eigentlich jemals selber einen Wettkampf aussuchen dürfen oder kam das dann immer quasi von Trainern, die dich da so hingeschickt haben?
Ja, das hat sich natürlich dann über die Jahre entwickelt. Wie gesagt, die ersten Jahre war ich noch für die ehemalige DDR auf der Kinder- und Jugendsportschule, konnte dort meine Schuljahre sozusagen mit dem schon intensiven Training dann auch verbinden. War dann 1989 Junioren-Europameister, noch für die DDR, dann war die politische Wende. Und natürlich danach hatten wir mehr Möglichkeiten sozusagen, auch durch die Grenzöffnung natürlich. Und demzufolge hatte ich dann aber auch einen Manager, ich hatte einen Trainer, ich hatte einen Manager. Und natürlich hatte ich ein gewisses Mitspracherecht, aber es ging natürlich auch immer um Zeiten, um Normen, um Möglichkeiten, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und von daher war das, wir haben uns die Strecken so ausgesucht, dass man gute Zeiten laufen konnte. Das ist natürlich auch für mich das Entscheidende gewesen im Straßenbereich. Und jetzt nicht, ist die Landschaft besonders schön oder wo ist die beste Stimmung? Aber das ist natürlich völlig legitim, sich da seine Gedanken zu machen. Ich glaube, da unterscheidet sich natürlich ein bisschen der Profisport sozusagen von der schönsten Nebensache, die viele unserer Zuhörer regelmäßig betreiben, einfach in Bewegung zu sein.
Das stimmt, da haben unsere HobbyläuferInnen da draußen zumindest den Vorteil, dass sie sich nach Herzenslaune das erste Event aussuchen können, dass es nichts unbedingt zu tun haben muss mit, wo kann man die beste Zeit rausschlagen sozusagen. Erinnerst du dich noch, ob du bei deinen ersten Wettkämpfen besonders aufgeregt warst? Oder war das, weil du halt schon sowieso so krass in diesem Game drin warst, gar nicht mal so sehr das Thema? Ich meine, ist halt auch schon lange her. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Ja, wie es ganz am Anfang in der Jugend war, ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Aber ich glaube einfach, die Aufregung, die Vorspannung gehört einfach dazu. Also das ist einfach auch ein Teil der Vorbereitung, sage ich mal, der dann natürlich im Wettkampf mündet. Und natürlich war die Anspannung je größer in Anführungsstrichen auch der Wettkampf oder je wichtiger der Wettkampf war. Wir hatten natürlich auch im Saisonverlauf den einen oder anderen Aufbauwettkampf, der vielleicht auch aus dem Training stattgefunden hat, wo die Aufregung dann überschaubar war. Natürlich, wenn es irgendwann um die Olympianorm geht oder dann auch um die Teilnahme am größten Event, was es für Sportler mit den Olympischen Spielen gibt, dann steigt die Vorspannung, die Anspannung ins Unermessliche. Die Nacht davor ist meistens etwas schwierig. Aber sobald der Startschuss gefallen ist, ist natürlich dann sozusagen diese Spannung weg und man kann das in positive Energie auf der Strecke umwandeln. Aber auch da, also ein bisschen Aufregung, ein bisschen Spannung vor was Neuem gehört sicherlich dazu.
Mensch, das ist doch gut zu hören. Für euch da draußen auch Leute, sogar Vollprofis, sind immer noch aufgeregt vor dem Wettkampf. Vielleicht sogar mehr als wir, weil bei uns wahrscheinlich nicht ganz so viel dran hängt. Aber es ist doch schön, dass wir in der Hinsicht zumindest alle was gemeinsam haben.
Definitiv.
Ja, wir wollen den Leuten da draußen ja auch heute so ein bisschen die Angst davor nehmen. vor dem ersten Wettkampf und vielleicht auch gerne ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie sie ihren ersten offiziellen Wettkampf meistern. Deswegen haben wir heute dich hier. Lass uns doch mal ganz grundlegend einsteigen in die Frage für all diejenigen, die sich das aussuchen dürfen. Wie findet man denn eigentlich ein Event, das zu einem passt? Und worauf würdest du persönlich sagen, sollte man bei der Auswahl achten?
Also das hängt natürlich an verschiedenen Punkten. Zum einen muss ich mir darüber, sollte ich mir darüber Gedanken machen, wie lang laufe ich denn schon? Ja, da spielt die Distanz des Wettkampfs dann natürlich eine entsprechende Rolle. Also gerade für Einsteiger würde ich wirklich eine am Anfang überschaubare Distanz vielleicht von 5 oder maximal 10 Kilometern empfehlen. Wenn ich dann natürlich schon länger dabei bin, ist auch ein längerer Wettkampf Richtung Halbmarathon oder Marathon oder im Extremfall irgendwann dann auch mal darüber hinaus möglich. Und der andere Gesichtspunkt ist natürlich auch, was erwarte ich selber sozusagen von dem Wettkampf? Und da rede ich jetzt nicht von der Zeit, sondern möchte ich lieber auf einer belebten Straße in einer großen Innenstadt unterwegs sein? Oder ist vielleicht ein Landschaftslauf für mich viel attraktiver? Das heißt, wo ich einfach die Seele baumeln lassen kann und mir die Landschaft in den Bergen oder auch an der Küste entsprechend während des Laufens anschauen kann. Das hat ja auch seinen Reiz für den einen oder anderen. Trail ist dann natürlich nochmal eine ja etwas gesteigertere Form, wo ich natürlich entsprechend beim Laufevent auch Höhenmeter und nicht ganz befestigte Wege sozusagen mit dabei habe. Das hängt einfach auch daran, was habe ich für Möglichkeiten in mein Training auch einzubauen. Ja, wenn ich natürlich in der Großstadt bin, dann ist eine Trail-Vorbereitung meistens gar nicht so einfach, weil ich eben nicht die Berge, nicht die Wege, nicht die Möglichkeiten habe, Höhenmeter hoch und runter permanent zu trainieren. Aber im Endeffekt würde ich sagen, wenn ich mich wirklich entschieden habe, das erste Mal an einem Event, an einem Wettkampf teilzunehmen, dann sollte wirklich der Spaß im Mittelpunkt stehen. Ich sollte einfach mal gucken, was ist möglich von der Geschwindigkeit her, wobei fühle ich mich noch wohl. Und da das dann als Grundlage nehmen, einfach um den Plan immer weiter sozusagen vorzutreiben und dann zu sagen, okay, das war jetzt meine Ausgangssituation und vielleicht beim nächsten Event geht es dann schon einen Tick schneller oder vielleicht auch einen Tick länger.
Also würdest du sagen, fürs erste Event macht es Sinn, sich so ein bisschen daran zu orientieren, wo man vielleicht auch normalerweise trainiert? Also wenn man zum Beispiel nur auf der Straße trainiert, sollte man eher einen Straßenlauf sich aussuchen und vielleicht auch die Distanz. Also wenn man immer auf 10 Kilometer bis, also maximal 10 Kilometer bisher gelaufen ist, sollte man sich nicht einen Halbmarathon vornehmen. Also so vielleicht fürs erste Event.
Also Distanz auf jeden Fall. Ja, ich muss das zumindest annähernd sozusagen in mein Training schon mal mit eingeplant haben oder auch mal in der Richtung unterwegs gewesen sein. Natürlich kann ich sagen, ich will das erste Mal 10 Kilometer am Stück laufen. Okay. Und das vielleicht im Rahmen eines Wettkampfs, wo ich auch zwischendurch mal eine Verpflegungsstelle habe, wo ich mich von anderen sozusagen auch motivieren lassen kann, von anderen Mitläufern und Zuschauern. Also Distanz spielt in der Vorbereitung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Vom Untergrund her, ja, ich glaube, das ist ein bisschen natürlich auch persönlich unterschiedlich, sage ich mal. Aber auch da, wenn ich immer nur sozusagen auf Straßen unterwegs war, ja, dann werde ich mich beim Trail einfach schwer tun. Ja, also von daher sollte man da sicherlich schon schauen. Aber man wird ja auch die Vorlieben, die man beim Laufen hat, versuchen auch in sein Training mit umzusetzen. Ja, wenn ich da immer in der Landschaft unterwegs bin, wenn ich Waldwege nutze, dann habe ich natürlich auch definitiv noch andere Möglichkeiten.
Ja. Denkst du, es macht Sinn, sich erstmal in der eigenen Umgebung einen ersten Wettkampf zu suchen oder auch schon mal direkt quasi aufzubrechen in die nächste große Stadt oder so, wenn man jetzt irgendwie den Traum hat, in London oder so zu laufen? Oder findest du das ein bisschen überfordernd für einen ersten Wettkampf?
Auch da wieder spielt natürlich eine Rolle, wie weit bin ich schon sozusagen in meiner Vorbereitung. Ja, also natürlich ist es wahrscheinlich logistisch für mich am einfachsten, organisatorisch in der Nähe zu Hause irgendwo unterwegs zu sein und dort mich an dem beim Event anzumelden. Spielt natürlich überhaupt, also als Motivationsfaktor ist es auch sicherlich wichtig, große Ziele zu haben und vielleicht mal zu sagen, ich verbinde das mit einem Städtetrip, ich gucke mir mal die und die Gegend an, sei es in Deutschland oder sei es vielleicht auch weiter weg. Wobei sicherlich natürlich da dann eher wirklich auch längere Distanzen eine Rolle spielen. Stimmt. Also wenn ich mich irgendwann mal mit dem Halbmarathon oder dem Marathon beschäftige, da gibt es viele, die sagen, also wenn ich einmal den Marathon laufe, dann laufe ich ihn XY in New York oder wo auch immer. Ja, aber das, ja, da ist, glaube ich, auch natürlich, das ist ja das Schöne am Laufen. Wir können das in ganz vielfältigen Formen tun. Jeder kann da nach seinen Vorlieben im Endeffekt entscheiden und demzufolge auch, ja, eigentlich seine Träume irgendwo verwirklichen. Aber nochmal, wenn wir über den allerersten Wettkampf reden, ja, dann ist er in der Regel etwas kürzer, dann wird er vielleicht etwas näher bei mir zu Hause sein. Und entsprechend der Spaß sollte da wirklich im Mittelpunkt stehen.
Ja, finde ich auch wichtig, das nochmal zu betonen, dass der Spaß dann erstmal an erster Stelle stehen darf, vielleicht sogar. Was würdest du sagen, sollte man aber wissen, bevor man sich da anmeldet? Also es gibt ja verschiedene Faktoren, die da mit reinfließen, vielleicht in die Entscheidung. Gibt es da so ein paar Dinge, die du sagen würdest, über die sollte man sich vielleicht mal vorher erstmal bewusst werden?
Also was natürlich immer wichtig ist, ist ein Gesundheitscheck. Also ich sollte, sobald ich das dann natürlich dann etwas intensiver vielleicht betreiben möchte, sowohl als Einsteiger wie auch regelmäßig dann als Hobbyläufer, immer mal wieder sozusagen eine sportmedizinische Untersuchung oder auch zumindest mal die wichtigsten Herz-Kreislauf-Geschichten beim Hausarzt sozusagen abchecken lassen. Für den Wettkampf nicht zwingend notwendig, dass ich muss da nichts vorlegen, aber das ist einfach ein wichtiger Punkt für meine eigene Sicherheit, dass der Körper auch mit den Belastungen im Training sozusagen und dann auch im Wettkampf gut zurechtkommt. Ja. Ansonsten ist es natürlich dann so, dass ich schauen muss, ja, wie kriege ich das Ganze organisiert? Wir haben vorhin darüber gesprochen, ist es eher bei mir in der Nähe, ist es weiter weg? Das spielt sicherlich alles eine Rolle. Und ja, im Wettkampf sind dann natürlich ein paar Punkte noch zu beachten. Viele sind einfach, ja, sicherlich über die Aufregung, aber auch über die Motivation dann sozusagen etwas, ja, vielleicht ungewohnt auch zu schnell unterwegs. Ja, da kommen wir sicherlich nachher auch in der Trainingsgestaltung noch dazu, dass eben die Herzfrequenz auch trotzdem eine wichtige Rolle spielt. Und auch wenn es so aussieht, auch keiner der Kenianer kann seinen Wettkampf von der Startlinie bis zum Ziel Vollgas geben. Das ist einfach bei Langstrecken nicht möglich. Dann müssen wir 100 Meter Sprinter werden. Dann ist das natürlich sozusagen eigentlich die Grundvoraussetzung. Aber im Langstreckenbereich müssen wir da ein paar Sachen beachten. Und das sollte ich natürlich auch beim Wettkampf, weil ich möchte ja auch die zweite Hälfte noch genießen. Und demzufolge ist es wichtig, dass ich da mir vorher ein paar Gedanken drüber mache, wie lang ist die Strecke, wie viele Höhenmeter gibt es, was habe ich wirklich trainiert und wie komme ich da jetzt entsprechend auch gut und mit Spaß bis zum Ziel.
Ja, also einfach ein bisschen vorbereiten und nicht komplett ins kalte Wasser sich selbst werfen. Okay.
Definitiv, das ist wichtig, ja.
Ja, du bist ja schon total viele, du hast ja an sehr, sehr vielen Wettkämpfen teilgenommen. Vielleicht kannst du uns auch nochmal, oder eher den Leuten da draußen, ich habe meinen ersten Wettkampf ja auch schon hinter mir, nochmal ganz grob auch sagen, wie so ein Event in der Regel abläuft. Also das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch bei vielen Leuten noch ein paar, ja, so ein bisschen Unsicherheiten auf jeden Fall mit sich bringt, irgendwie nicht zu wissen, was genau einen vor Ort denn erwartet.
Ja, ist eigentlich gar nicht so kompliziert, ne? Im Endeffekt geht es natürlich darum, auch das ist wieder abhängig von der Größe der Veranstaltung, ja, dass ich möglichst rechtzeitig sozusagen meine Startunterlagen mir besorge. Ich möchte eigentlich verhindern, dass ich die letzte Stunde, die letzten zwei Stunden vor meinem Wettkampf sozusagen in Hektik gerade nervös werde, die Anreise entsprechend vielleicht nicht funktioniert und da dann sozusagen noch zusätzliche Spannung aufkommt und ich dafür Energie in Anführungsstrichen verschwende, die ich lieber dann auf der Wettkampfstrecke haben möchte. Beim Start ist es natürlich so, dass wir aufgrund der Chip-Zeitmessung heutzutage Nettozeiten haben. Es ist also völlig egal bei nahezu allen Laufveranstaltungen, ob ich als Erster die Startlinie sozusagen überquere, so wie ich das früher machen durfte, oder ob ich weiter hinten stehe und eher in dem Bereich, wo eben auch Läufer in meiner Leistungsklasse ungefähr um mich rum sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, meine persönliche Zeit, die Nettozeit, wird erst ausgelöst, wenn ich selber auch die Startlinie überquere. Deshalb haben wir da alle Zeit der Welt. Und dann, klar, auf der Strecke selber muss ich natürlich schauen, zum einen, dass ich eben trotzdem, ich habe es vorhin angedeutet, bisschen in meinem Pace-Feld, in meiner Geschwindigkeit bleibe, mich nicht von den anderen mitreißen lasse, sondern auch hin und wieder mal auf die Uhr schaue, Kilometerzeiten kontrolliere. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und je nach Temperatur und dann auch Länge der Strecke sollte ich mir natürlich auch wirklich zu Gemüte ziehen, dass ich eben die Verpflegungsstellen nutze, dass ich hin und wieder was trinke. Das wird im Sommer natürlich bei höheren Temperaturen noch deutlich wichtiger. Bei einem 5-Kilometer-Lauf kann man das vielleicht auch mal sozusagen ja eher beiseite lassen. Aber danach muss ich mir natürlich bei längeren Distanzen dann über meinen Flüssigkeitsmineral und auch Energiehaushalt einfach auch im Klaren sein und da auch eine gewisse Strategie verfolgen.
Ja, finde ich gut. Das hat vielleicht den Leuten auch ein bisschen die Angst genommen, weil im Endeffekt ist ja alles recht gut durchgeplant. Man muss eigentlich nur so ein bisschen dem Ganzen dann folgen, ne? Es ist nicht so die große Verwirrung vor Ort meistens.
Nein. Ja. Das Gute ist, alle haben eigentlich das gleiche Ziel, sage ich mal. Ich kann mich da auch natürlich bei anderen erkundigen, kann da ein bisschen in der Welle mitschwimmen. Wie gesagt, das funktioniert gut. Auch auf der Strecke ist es natürlich gut, sozusagen mit anderen mitzuschwimmen, die eine ähnliche Zielzeit erreichen wollen, mich da an anderen zu orientieren. Vielleicht ganz kurz noch, ich würde immer empfehlen, eher eine gleich schnelle oder sogar schnellere zweite Hälfte zu laufen. Das hat einfach ein energetisches Thema. Jeder, der sagt, ich breche, also nicht die vorm ersten Wettkampf stehen, sondern die schon mal gelaufen sind und ich breche regelmäßig auf der zweiten Hälfte ein, ist es eigentlich nur in Anführungsstrichen eine Aussage, ja, du bist zu schnell losgelaufen. Mhm. Du hast am Anfang zu viele deiner nur begrenzt zur Verfügung stehenden Kohlenhydrate verbrannt, muss dann mit dem Fettstoffwechsel sozusagen Richtung Ziel laufen und deshalb wird die zweite Hälfte langsamer. Ideal wäre es andersrum. Das wird sowohl in der Spitze wie auch bei ganz, ganz vielen Hobbyläufern jetzt wirklich auch umgesetzt. Und von daher ist das sicherlich noch ein Tipp. Auf der zweiten Hälfte ein bisschen Gas geben, am Anfang einfach mal die Stimmung genießen und schon noch in einer Art Wohlfühltempo unterwegs sein. Und dann wird das mit dem Finishen sicherlich eine coole Geschichte und ein sehr schönes Erlebnis.
Ja, finde ich gut. Ist schon mal der erste Tipp für das Race selber dann. Lass uns auch noch mal ein bisschen in die Trainingsvorbereitung gehen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt den perfekten Wettkampf für uns gefunden. Der liegt jetzt in ein paar Monaten oder so vor uns. Wie finde ich denn die richtige Trainingsstrategie? Also eine, die zu mir persönlich passt, zu meinen Zielen. Wie gehe ich das Ganze dann am besten an?
Genau, also da spielt natürlich sozusagen eine realistische Zielsetzung wirklich einen entscheidenden Punkt, weil dafür kann ich mir dann auch einen Trainingsplan sozusagen suchen, irgendwo online. Ich kann mich rein theoretisch natürlich einer Laufgruppe anschließen, dort organisiert trainieren oder auch mit einem Personal Trainer oder einem persönlichen Trainingsplan sozusagen dann zusammenarbeiten. Von daher ist es natürlich erstmal wichtig, dass ich schon noch ein bisschen Zeit habe, weil unser Körper einfach auf Trainingsreize reagiert. Stellt euch das so vor, wenn ich das erste Mal laufen gehe, ist mein Körper ein bisschen überfordert, weil er sagt, das kenne ich gar nicht. Warum soll ich jetzt hektisch mich bewegen? Bisher bin ich doch nur spazieren gegangen. Und er versucht dann aber, diesen Trainingsreiz so zu verarbeiten, dass mir das beim nächsten Mal schon ein bisschen leichter fällt. Und dieser Prozess findet halt immer sozusagen in der Trainingsmethodik auch über einen längeren Zeitraum statt. Wichtig dafür ist natürlich, dass ich entsprechende Trainingsreize sozusagen setze. Da kommen wir dann nachher vielleicht noch dazu. Und wenn mir das gelingt, habe ich auch die Möglichkeit, sozusagen mein Leistungsvermögen zu steigern. Und deshalb ist eine Trainingsplanung sehr, sehr wichtig. Und da geht es am Anfang erstmal darum, vielleicht so in dem Bereich 4, 6, 8 Wochen die Grundlagenausdauer zu steigern. Das heißt, viel Fettstoffwechsel zu trainieren, ruhige Geschwindigkeiten. Das heißt, ich fühle mich wirklich wohl beim Laufen. Ja, das ist auch ein Fehler, den Einsteiger ganz am Anfang machen, dass sie sagen, ja, also ich laufe los und bin kaputt.
Ja.
Heißt eigentlich, ich mache kein Grundlagentraining, sondern ich bin eher schon in einem intensiveren Trainingsbereich unterwegs. Und wenn mir das am Anfang nicht gelingt, dann muss ich halt Laufen mit kurzen Gehpausen sozusagen kombinieren. Die Pausen werden kürzer, irgendwann kann ich durchlaufen und bin trotzdem noch in meinem Wohlfühltempo unterwegs. Und wenn dann mal die Grundlagen aufgebaut sind, dann in der zweiten Trainingsphase würde dann sozusagen auch ein bisschen die Wettkampfgeschwindigkeit eine Rolle spielen. Natürlich immer noch flankiert von ruhigen Dauerläufen. Das ist einfach unser A und O. Ja. Und in der Phase habe ich dann aber auch hin und wieder mal einen etwas intensiveren Trainingsreiz Richtung meiner Wettkampfgeschwindigkeit. Das kann ein Fahrtspiel sein, das kann vielleicht irgendwann auch mal ein Intervallprogramm sein. Ein intensiver Trainingsreiz besteht eigentlich ja nur daraus oder besteht nur deshalb mit Pause, weil ich eine Geschwindigkeit heute noch nicht durchlaufen kann. Mhm. Das heißt, ich kombiniere meine Geschwindigkeit, die ich in Zukunft durchlaufen möchte, über eine kürzere Distanz, 500 Meter, vielleicht am Anfang sogar weniger, irgendwann mal 1000 Meter, mit entsprechenden Trabpausen, wo mein Puls wieder runtergeht, wo mein Körper sich wieder erholen kann. Das Ganze ist dann eine Intervallform, also eine Abfolge von schnellen und langsamen Abschnitten. Und das Ziel ist einfach, dass ich die Pausen irgendwann verkürzen kann, die Intervalle verlängern kann und im Wettkampf die Geschwindigkeit dann durchlaufen kann. Wie ja. du schon gesagt hast, das funktioniert nicht innerhalb von 4 oder 8 Wochen. Ja, auch ganz klar. Deshalb sollte ich ein bisschen Zeit haben noch für mein erstes Event, wenn ich eben an der Geschwindigkeit was verändern will. Das heißt nicht, dass die Zuhörer jetzt im April oder Mai nicht an einem Wettkampf teilnehmen können. Aber wenn, dann eben aus Spaß und eher an der Geschwindigkeit, die sie bisher schon trainiert haben. Ja, ja, wenn ich auf ein ganz anderes Leistungsniveau sozusagen, auf eine schnellere Pace kommen möchte, dann sollte man eine Vorbereitung von, ich sag mal, 3 bis 4 Monaten für einen 10-Kilometer-Lauf einplanen, ja, und eher 6 Monate dann auch für eine längere Distanz Richtung Halbmarathon oder Marathon, wenn ich entsprechend aber schon natürlich auch die etwas kürzere Distanz vorher gut gefinisht habe.
Ja. Ja, es gibt ja auch immer wieder Leute, die sich den Halbmarathon als ersten Wettkampf vornehmen und den ja dann eigentlich auch mit gar nicht so viel Vorbereitung laufen. Ich kenne das auf jeden Fall auch aus dem so Freundeskreis, dass es auch da manchmal Leute gibt, die einfach ja das einfach mal geschafft haben wollen. Was hältst du davon? Denkst du, man kann den Halbmarathon auch so komplett ohne Training auf sichere und gesunde Art, sag ich jetzt mal, finishen?
Ist sicherlich nicht unmöglich. Ja. Die Frage ist sozusagen, ob es demjenigen dann Spaß macht und ob er, also natürlich, ich kann natürlich in der Geschwindigkeit unterwegs sein, wenn ich regelmäßig vorher laufen war, die mir nicht unbedingt wehtut. Dann werde ich beim Halbmarathon natürlich auf der zweiten Streckenhälfte eher muskulär ein bisschen in meinen Grenzbereich kommen, weil die Muskulatur, weil der Körper, weil die Sehnen und Gelenke einfach nicht wissen, wie es ist, 20 oder 21 Kilometer am Stück zu laufen. Ja, und wir reden dann ja auch von einer Dauerbelastung in der Regel im Bereich 2 Stunden, vielleicht sogar Richtung 2,5 Stunden. Das ist alles möglich, ja, und das kann man machen. Ich würde nur empfehlen, das Ganze sozusagen eher wie eine Pyramide aufzubauen und zu sagen, okay, meine Strecken werden länger, meine Geschwindigkeit wird hin und wieder vielleicht auch etwas schneller und ich gehe das Ganze stufenweise an, bin auf der sicheren Seite, hab Spaß und riskiere auch nicht Überlastungen, sei es für mein, ich sag mal, orthopädisches System oder eben auch Herz-Kreislauf. Weil ich habe es vorhin gerade gesagt, unser Körper lernt, mit Belastungen umzugehen, wenn er sie vorher noch nie gekannt hat, wenn er noch nie 21 Kilometer am Stück gelaufen ist, ja, dann ist es ein gewisses Risiko, auch für eine Überlastung, auch vielleicht natürlich dann im Nachgang, ja, und das muss ja nicht sein. Wir wollen Spaß am Laufen haben und wir wollen ja nicht, ich gehe davon aus, dass die meisten, die uns zuhören, nicht einfach nur einen Plan bis Sommer 2024 haben, einmal irgendwie finishen und danach mache ich nichts mehr in dem Bereich, ja, sondern wir wollen, das ist ja das Schöne am Laufen, auch an der Leichtathletik, dass ich das lange bis ins hohe Alter in ganz unterschiedlichen Belastungsformen sozusagen machen kann und dementsprechend, ja, sollten wir langfristig planen und uns da vielleicht auch überlegen, wie das Ganze in Zukunft aussehen soll. Und dann würde ich einen Halbmarathon, der nicht vorbereitet ist, nicht als optimalen Einstieg sehen.
Ja. Ja, ich gehe auch davon aus, dass die meisten unserer ZuhörerInnen da schon, ja, da durchaus relativ rational rangehen und nicht so einen Quatsch quasi machen, dass sie nur einen einzigen Lauf finishen wollen und danach ist erstmal vorbei, sondern schon auch eher langfristige Perspektiven haben. Nehmen wir mal an, unsere HörerInnen haben sich jetzt eine Zielzeit gesetzt, die sie erreichen möchten und gehen ran ans Training. Wir haben ja das Glück, dass wir dich jetzt hier als Profi sozusagen vor Ort haben. Du bist ja zum Beispiel auch den Europarekord beim Berlin Halbmarathon gelaufen. Weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber was war denn da so deine, hattest du irgendeine Geheimstrategie oder so beim Training? Kannst du da so aus ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vielleicht die ein oder anderen Tipps uns geben für die Trainingsvorbereitung, die man ja sonst vielleicht nicht so leicht bekommt?
Ja, also ich erinnere mich natürlich noch sehr, sehr gut an den Halbmarathon. Es war in Berlin, also bei dem großen Halbmarathon, der jetzt auch Anfang April wieder auf dem Programm steht. Ich war vorher in Mexiko im Höhentrainingslager, hatte gut trainiert. Im Endeffekt ging es aber eigentlich darum, dass zwei, drei Kenianer eingeladen waren und eigentlich ein neuer Weltrekord aufgestellt werden sollte. Semilelei hatte das Potenzial dafür. Bei diesen Rennen gibt es dann am Vorabend immer so eine Art Besprechung, Technical Meeting, wo sozusagen der Race-Direktor dann auch mal durchgibt, wie das Ganze mit Tempomachern und vom Ablauf her sozusagen stattfinden soll. Und genau in dieser Sitzung kam die Meldung, dass Moses Tanui, einer der weltbesten Läufer in den 90er Jahren, später auch Olympiasieger, einen neuen Weltrekord aufgestellt hat und zum ersten Mal den Halbmarathon unter einer Stunde gelaufen ist. Mhm. Das Ganze ist jetzt über 30 Jahre her. Das hat natürlich meine kenianischen Konkurrenten ein bisschen eher mies gestimmt, weil sie natürlich wussten von dem Niveau, auf dem sie sozusagen unterwegs sein wollten. Der Weltrekord wurde um fast eine Minute Moses Tanui verbessert. Und demzufolge war es natürlich dann schwierig. Das Rennen war trotzdem schnell. Und ich habe mir gesagt, okay, ich fühle mich wohl, auch in der Kopfgruppe. Ich möchte auch in der Spitzengruppe mit dabei sein. Ich probiere mal, wie das Ganze funktioniert. Im Endeffekt habe ich den Lauf dann gewinnen können, habe mich gegen die Kenianer durchgesetzt, war schneller als der Weltrekord am Tag davor, aber langsamer natürlich als der neue Weltrekord. Ja. Das heißt, deshalb habe ich auch auf meiner Homepage so die Geschichte der Fast-Weltrekord. Manchmal kommt man halt 24 Stunden zu spät, aber alles gut. Und natürlich war es so, dass wir sehr, sehr schnell angelaufen sind, dass wir schnelle Zwischenzeiten hatten und dass es so ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge war. Ja, das muss nicht gut gehen, ist in dem Fall gut gegangen, ist vielleicht auch nichts, was man jetzt wirklich dem Hobbyläufer sozusagen empfehlen würde. Und von daher glaube ich, dass wir da noch mal eher auf die Renneinteilung zurückkommen sollten, wie es idealerweise empfohlen wird oder wie ich es empfehlen würde, eben mit einer Angangspace in dem Bereich, wo ich mich noch wohlfühle, mit Gas geben auf der zweiten Streckenhälfte und demzufolge dann auch mit einem guten, ausgeglichenen Energieverbrauch sozusagen. Wir haben einfach nur begrenzt Kohlenhydrate zur Verfügung, völlig egal, in welchem Bereich wir unterwegs sind. Und deshalb spielt das eine wichtige Rolle, dass ich eben am Anfang nicht zu viel Gas gebe, nicht über meine Verhältnisse lebe. Im Endeffekt bin ich damals in Berlin auch sehr, sehr gleichmäßig gelaufen, also zwei sehr ähnliche Hälften, ja, obwohl es für mich eben am Anfang auch schnell war. Das ist völlig okay. Mein besten Marathon bin ich mit einem Unterschied von 8 Sekunden zwischen erster und zweiter Marathonhälfte gelaufen. Also das ist so ein bisschen die Strategie, weg von dem ich versuche erstmal wie ein Hamster sozusagen mir 2, 3, 5 Minuten Polster aufzubauen. In der Regel kann ich die nicht verteidigen, sondern verliere sie 2- bis 3-fach auf der zweiten Streckenhälfte.
Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Das ist, glaube ich, auch für HobbyläuferInnen auch so ein bisschen die sicherere Variante, wie du ja auch selber gesagt hast. Man kann nicht genau wissen, ob man dann nicht doch einbricht auf der zweiten Hälfte. Und das wäre ja auch gerade für den ersten Wettkampf total schade, wenn man dann so ein negatives Erlebnis eigentlich hat. Ich weiß gar nicht, ob man sich dann noch an den weiteren unbedingt erfreuen kann.
Es macht einfach keinen Spaß. Ja. Spaß macht es eher auf der zweiten Hälfte, den einen oder anderen noch einzusammeln, vielleicht zu überholen, sich selber zu motivieren. Das ist das, was wir erreichen wollen.
Ja, absolut. Und du hast jetzt in der Trainingsvorbereitung von Höhentraining gesprochen. Das ist ja was, was Profis häufiger mal machen. Würdest du sowas auch HobbyläuferInnen raten oder ist es eigentlich zu viel Aufwand für, naja, dann halt nicht so den große Resultat vielleicht?
Es ist irgendwo das Geheimnis, warum die Afrikaner im Langstreckenbereich uns zumindest noch etwas sozusagen überlegen sind. Es liegt einfach daran, wir als Europäer haben, oder ich in meiner Zeit habe früher mal ein Höhentrainingslager 4 Wochen in Mexiko, in Südafrika oder auch in Kenia gemacht. Es geht darum, auf 2, 2,5, vielleicht sogar 3000 Meter über Meereshöhe ist weniger Sauerstoff in der Luft. Unser Blut reagiert dadurch mit der Bildung neuer roter Blutkörperchen. Die transportieren den Sauerstoff zur Muskulatur und der ist für den Energiestoffwechsel einfach entscheidend. Und wenn ich dann den Wettkampf unter NN-Bedingungen, also hier irgendwo in Europa habe, dann habe ich einfach einen Leistungsvorteil durch mehr rote Blutkörperchen. Das ist jetzt mal ganz einfach dargestellt. Das Problem an der Geschichte ist, ich habe es gerade gesagt, man muss mindestens 4 Wochen vor Ort bleiben für den Grundeffekt. Besser sogar länger. Die Athleten heute wie Amanal Petros, die sich jetzt auf Olympia vorbereiten, die sind teilweise 3 Monate vor Ort in Kenia. Das wird für den Hobbyläufer eher etwas schwierig, würde ich mal tippen. So viel Urlaub hat keiner. Ist natürlich auch eine finanzielle Aufwendung. Von daher, es gibt so Ansätze auch mit Höhentraining sozusagen auf Laufbändern, mit Höhenkammern, Höhenzelte. Rein theoretisch denkbar, ja, aber ich glaube, dass wir trainingsmethodisch im Hobbybereich eher da natürlich sozusagen noch viele Stellschrauben haben, um die Leistungen zu verbessern und das Höhentraining für den Hobbybereich eher keine Rolle spielt. Natürlich, wenn ich im Sommer 1 oder 2 Wochen in Südtirol spazieren oder wandern gehe, dann ist das auch eine Art Höhentraining, ja. Weil ich neue Trainingsreize in Anführungsstrichen habe, weil die Muskulatur ein bisschen beansprucht wird, weil Herz-Kreislauf auch was zu tun hat. Und wenn ich da so wie sonst auch 2, 3 Mal die Woche laufen gehe, dann wird das eben auch ein minimaler Höheneffekt sein. Aber wirkliche Trainingslager wird wahrscheinlich kaum einer unserer Zuhörer in nächster Zeit einplanen können.
Ja, das denke ich mal auch. Es wäre ja auch schon ein ganz schönes Feintuning dann. Gibt es andere Trainingstipps, die wir uns vielleicht trotzdem abgucken können von der Profivorbereitung? Gibt es da irgendwas, was leichter umsetzbar ist, auch für jetzt den Hobbyläufer, die Hobbyläuferin?
Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist eben auch eine klare Struktur sozusagen im Training. Also ich bin wirklich auch ein Fan von Trainingsplanung in allen Leistungsbereichen. Ich habe in meinem Buch zum Beispiel gefragt, läufst du noch oder trainierst du schon? Na klar, laufen Gottes Willen. Es ist ein Ausgleich, es soll Spaß machen. Wenn ich aber die Trainingszeit sozusagen nutze und schon investiere, dann möchte ich sie vielleicht auch effektiv nutzen. Und da spielt für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den, glaube ich, relativ wenige, die jetzt nicht nach Plan trainieren, auch einbauen, dass ich auch eine Struktur zwischen normalen Belastungswochen, normalen Trainingswochen habe und nach 2, 3 Wochen dann auch mal einer Entlastungswoche. Das heißt, unsere Leistungsentwicklung entsteht eigentlich durch den Wechsel zwischen Trainingsbelastungen und der Regeneration. Also erst in der Regenerationszeit kann unser Körper diese Reize komplett verarbeiten. Wenn ich über einen langen Zeitraum im Endeffekt immer wieder gleich trainiere, jede Woche 3-mal laufen gehe, ähnliche oder gleiche Belastungen im Endeffekt habe, dann wird der Körper irgendwann sagen, okay, kenne ich schon, langweilig, muss ich jetzt nicht groß noch was in der Leistungsfähigkeit anpassen. Ja? Wenn ich aber natürlich den Wechsel habe, sozusagen innerhalb meiner Trainingswochen, entsprechend die Belastungen, sei es mal ein Tick länger, sei es mal ein Tick schneller oder ein bisschen intensiver bei Intervallen oder beim Fahrtspiel, dann hat der Körper immer wieder eine Aufgabe. Da wird auch immer wieder eine Ermüdung entsprechend natürlich stattfinden. Und dann ist es wichtig, dass ich auch mal eine Regenerationswoche dazwischen habe, wo ich mein Training auf circa 50, vielleicht maximal 60% reduziere. Ja, also wenn ich regelmäßig 3-mal laufen gehe, dann gehe ich halt in der Regenerationswoche nur 2-mal laufen, mache keine intensive Belastung, gehe vielleicht mal schwimmen oder mache irgendwas entsprechend ausdauertrainingsmäßig, was jetzt keine laufspezifische sozusagen Belastung ist. Und über diesen Wechsel, über dieses Spiel sozusagen, wird unser Körper dann lernen, die Belastungen sozusagen noch besser anzupassen in Leistungsfähigkeit. Und das funktioniert, wie gesagt, innerhalb der Regeneration. Auch da werden wir später noch dazu kommen. Das ist natürlich auch vom Wettkampf ganz, ganz wichtig. Ja? Also ich kann nicht vorm Wettkampf bis zum letzten Tag oder bis zur letzten Minute noch Vollgas im Training geben, um dann zu sagen, ja, wird schon funktionieren.
Ja, also ganz klar an der Stelle quasi die Tapering-Phase und diese Regenerationswochen sind zwei verschiedene Dinge. Also Regeneration sollte auch schon während des Trainings selber eine Rolle spielen und nicht erst eine Woche vorher.
Natürlich, je mehr ich trainiere, je öfter ich pro Woche trainiere, je länger meine Distanzen sind, umso wichtiger wird das. Ja, wenn ich zweimal die Woche laufen gehe, dann hat der Körper zwischendurch, in der Regel sollte das dann nicht Samstag, Sonntag sein, sondern lieber irgendwann Mittwoch und einmal am Wochenende. Dann hat der Körper aber zwischendurch die Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, zu regenerieren und den Trainingsreiz zu verarbeiten. Wenn ich drei- oder viermal die Woche laufe, ja, dann kommen wir in den Bereich, wo auch mal eine Regenerationswoche mit vielleicht nur zwei Trainingseinheiten einfach sinnvoll ist.
Okay, also es kommt mal wieder auf die Umfänge an, ja.
Genau. Mhm.
Wenn wir mal kurz auch dann zum Tapering gehen, würdest du sagen, dass es für AnfängerInnen sogar noch eine größere Relevanz hat als für Profis, oder ist es eher andersrum, dass das Tapering nicht ganz so eine große Rolle spielt vom ersten Wettkampf wie später dann, wenn es wirklich auf jede Minute auch ankommt oder Sekunde?
Also das Tapering ist vielleicht ein Geheimnis sozusagen der Profis, warum sie am Tag X wirklich in der Regel topfit sind. Natürlich spielt da auch noch sozusagen die Tagesform eine Rolle, das spielt auch eine Rolle, wie sind die letzten Tage verlaufen, aber da gibt es einfach Standardabläufe, die der Körper dann irgendwann kennt und wo er dann auch weiß, okay, jetzt ist eine längere Erholungsphase angesagt. Das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr laufen gehe, das heißt auch nicht, dass ich nicht vielleicht mal noch den einen oder anderen Kilometer etwas schneller laufe, aber es heißt einfach, dass ich eben die großen Trainingsumfänge sozusagen reduziere. Und dementsprechend dann auch der Körper weiß, okay, jetzt erholen wir uns, und in aller Regel kommt danach dann aber der Tag, wo 100% oder möglichst etwas mehr der Leistungsfähigkeit abgerufen werden sollen. Also ich denke, das spielt für alle eine Rolle. Natürlich, je länger der Wettkampf ist, im Marathon deutlich wichtiger, weil einfach die Trainingsumfänge auch vorher höher waren. Ja. Wenn ich mich auf meinen ersten 5 oder 10 Kilometer Lauf vorbereite und regelmäßig zweimal die Woche laufen war, ja, dann ist Tapering sozusagen schwierig, weil dann müsste ich ja auf einmal die Woche reduzieren, ja, oder eben lieber zweimal und deutlich kürzer, ja, vielleicht auch kein Fahrtspiel mehr in der Wettkampfwoche selber. Also da spielt es eine etwas untergeordnete Rolle, ja. Je länger die Distanzen sind, umso wichtiger wird es.
Okay, alles klar. Ja, dann würde ich auch gerne noch mal ein bisschen auf die mentale Vorbereitung eingehen wollen. Ich meine, wir haben vorhin über deinen Europarekord zum Beispiel gesprochen. Klar wurde am Ende kein Weltrekord, ist aber natürlich trotzdem eine extrem krasse Leistung. Und das wird ja auch nicht alles nur in Anführungszeichen Talent gewesen sein, sondern sicherlich auch sehr harte Vorbereitung und dann halt auch hartes Durchziehen während des Wettkampfes. Das erfordert ja auch mentale Stärke. Also lass uns gerne mal ein bisschen darüber sprechen, ob du irgendwelche mentalen Strategien hast oder hattest, die dir so zu deinen Erfolgen verholfen haben?
Ja, am Rande schon. Also es ist natürlich immer so, dass du als Athlet natürlich auch mit den Jahren, mit der Erfahrung merkst, okay, läuft mein Training, funktionieren die Einheiten? Also ich habe mich eigentlich über Erfolgserlebnisse, über Zwischenziele im Training sozusagen auch aufgebaut, um dann einfach zu wissen, okay, die Form ist da und das sollte im Wettkampf auch funktionieren. Was im Profibereich natürlich auch gemacht wird vor wichtigen Wettkämpfen, ist, dass man in einem relativ engen Zeitraster auch Leistungsdiagnostiken, also Laufbahntests, Laktattests macht. Auch die Werte lügen natürlich nicht. Ja? Also die sagen zumindest, okay, das und das ist realistisch. Wenn man einfach mal davon ausgeht, in der Marathonvorbereitung war es bei mir so, 2:10, 2 Stunden 10, alles super. Mhm. 2:12, ja, okay. 2:14, ich hätte auch zu Hause bleiben können. Hätte ich gar nicht starten müssen. Da musst du natürlich schon wissen, weil da reden wir über 2-3 Sekunden pro Kilometer hoch oder runter, was funktioniert nicht. Ja, oder was sollte funktionieren und wo ist die Leistungsfähigkeit vielleicht nicht so da, wie ich sie brauche. Ja, all diese Sachen kann man dann natürlich wieder in positive Energie und auch in mentale Stärke sozusagen mitnehmen, dass man sagt, okay, ich bin gut vorbereitet, das hat funktioniert, das Training, und jetzt rufen wir das heute auch ab. Ja, auf der anderen Seite ist es auch so, ich bin ja am Anfang, als ich noch nicht so viel auf der Straße unterwegs war, eher 5 und 10.000 Meter im Stadion gelaufen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere mentale Herausforderung. 25 Runden im Stadion.
Oh Gott, ja. Mhm.
Es geht einem vielleicht nach den ersten 10 oder 15 Runden nicht mehr so gut. Ja. Man sieht aber den Rundenzähler und weiß, dass es noch verdammt weit ist. Und man hat auch die Zwischenzeiten sehr genau im Blick. Also wenn es dann um eine Norm geht, um eine Bestzeit, um ja wirklich um eine Zeit, die man erreichen will oder muss, merkt man halt dann schon, hier fehlen 2-3 Sekunden. Ja, man sieht das sehr genau, ich muss jetzt mehr Gas geben, weil man einfach im Stadion immer die Möglichkeit hatte, durch Zeitleisten, die am Boden standen, oder durch Trainer, die was reingerufen haben, sozusagen ganz genau gesteuert zu werden, was funktioniert nicht. Und das ist mental nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich habe es eher natürlich auf der Straße geliebt, und da war eigentlich meine mentale Stärke zu sagen, ich will an der Spitze laufen. Ich will das Gefühl haben, sozusagen das Rennen im Griff zu haben. Bin damals auch den einen oder anderen Wettkampf entgegen der Empfehlung, die ich gerade ausgesprochen habe, etwas schneller angelaufen, um alleine an der Spitze zu sein und dann zu sagen, okay, ich verteidige diesen Vorsprung. Ja, das funktioniert natürlich nur sozusagen, wenn man vom Leistungsvermögen her etwas über den anderen vielleicht ist. Ja, also bei Olympischen Spielen war das natürlich nicht möglich, auch logisch. Aber das hat mir mentale Stärke gegeben, einfach das Gefühl zu haben, okay, ich bin hier gut unterwegs, ich bin auf einem guten Weg, und jetzt wird gekämpft und sozusagen der Vorsprung verteidigt. Ja. Mhm. Ansonsten ist es natürlich entscheidend, gerade auch da wieder mentale Stärke bei längeren Läufen. Wenn ich den Marathon loslaufe, bei Kilometer 2 auf die Uhr gucke und denke, okay, nur noch 40 Kilometer, ja, werde ich eher mental wahrscheinlich in ein Tal fallen, weil 40 Kilometer verdammt weit sind. Ja. Wenn ich natürlich mich erstmal darauf konzentriere, die 5 Kilometer Zwischenzeiten zu kontrollieren, die Verpflegungsstellen mitzunehmen, also wirklich von Verpflegungsstelle zu denken, und dann irgendwann nach dem Halbmarathon auf der zweiten Hälfte ab Kilometer 30 vielleicht auch mal ans Ziel denke, dann wird mir das mental natürlich helfen. Ja? Und auch da wieder, bin ich gut unterwegs, kontrolliere ich das, stimmen meine Zwischenzeiten, dann habe ich mental natürlich auch eher ein Hoch. Ja? Läuft irgendwas nicht wie geplant, ja? Und das kann leider auch immer sein. Dann muss man halt schauen, wie funktioniert das Ganze. Ja, wenn ich zu schnell angegangen bin, dann wird es natürlich schwierig, weil dann ist der Tank vielleicht schon halb leer. Wenn ich mich dann einmal schlecht fühle, es nicht läuft, die Zeiten nicht stimmen, dann wird das natürlich nicht einfach auf der zweiten Hälfte. Auch deshalb die Empfehlung, am Anfang ein bisschen die Handbremse angezogen, kontrollieren, sich gut fühlen, daraus Stärke ziehen und dann sagen, okay, auf der zweiten Hälfte sehe ich euch wieder, aber dann seht ihr mich von hinten.
Ja, nee, das finde ich gut. Das ist auf jeden Fall was man sich auch als Hobbyläuferin, finde ich, merken kann. Auch gerade das mit dem nicht zu früh ans Ziel denken vielleicht, sondern erstmal den Weg dahin schaffen und dann gegen Ende sich aufs Ziel vielleicht mental auch fokussieren, damit man nicht in ein Tal fällt, wie du gesagt hast, gerade bei so krassen Distanzen wie Marathon natürlich. Mhm. Hast du vielleicht auch noch Tipps, wie man mit den Nerven und dem Druck umgehen kann, den man gerade so vielleicht vor dem ersten Laufevent, aber wie wir gehört haben, ja auch eigentlich vor jedem anderen Wettkampf später dann noch empfindet? Hattest du da jemals so Strategien oder hast du das dann einfach ja so über dich ergehen lassen?
Na gut, es sind zwei Punkte, die ich da ansprechen würde. Zum einen ist es ja meistens der Abend vorher, weil ich aufgeregt bin. Da sollte ich versuchen, natürlich sozusagen möglichst frühzeitig die Sachen, die ich vorbereiten wollte, vielleicht schon erledigt zu haben, also meine Laufsachen rausgesucht haben, das Equipment, was ich brauche, einfach vorbereitet haben. Ich bin eigentlich in der Nacht vorm Wettkampf immer erst ins Bett gegangen, wenn ich wirklich müde gewesen bin. Ja, in der Regel war ich natürlich im Hotel. Da hat man, oder ich habe zumindest zu Hause keinen Fernseher im Schlafzimmer. Im Hotelzimmer steht einer. Das hat hin und wieder ganz gut funktioniert, weil ich da dann einfach sozusagen irgendwann, während der Fernseher noch lief, eingeschlafen bin. Aber in der Regel wird das nicht funktionieren, auch wenn ich früh aufstehen muss, dass ich um 8 oder 9 mich zwingen will, jetzt schlafen zu gehen, ja, oder schon einzuschlafen, dann wird die Nacht meistens sehr, sehr unruhig. In der Regel würde ich da den Tipp geben, ein bisschen vorschlafen, also die Nächte davor, auch für die Regeneration einfach nach Möglichkeit etwas zu verlängern, wenn die Aufregung noch nicht so groß ist, um dann sozusagen die letzte Nacht, ich sage jetzt mal, einfach nur zu überstehen. Ja. Ich war eigentlich froh, wenn der Wecker geklingelt hat, auch wenn es sehr, sehr früh manchmal bei den Marathons war. Hm. Und die zweite Geschichte ist natürlich dann sozusagen der letzte, ja, die letzten 2, 3 Stunden vorm Event. Da ist es einfach wichtig, dass ich vielleicht, das ist beim ersten noch schwierig, aber dass ich mir so eine Art Ablauf oder Ritual sozusagen festlege. Ich habe vorhin gesagt, alles sollte in Ruhe stattfinden. Beim Frühstück natürlich keine Experimente mehr. Ja. Ja, auch wenn ich da im Hotel bin und vielleicht ein Riesenbuffet zur Verfügung steht, das sollte ich nicht wirklich tun, ja, sondern Dinge frühstücken, die leicht verdaulich sind und die dann auch Energie liefern und wo mein Magenverdauungssystem natürlich entsprechend dann auch nicht groß belastet wird. Und dann vorm Start sicherlich natürlich auch da gibt es ja Abläufe, die ich beim ersten Mal vielleicht noch nicht kenne. Das heißt, ich darf oder muss irgendwo vielleicht meine Sachen abgeben im Vorfeld, muss mich dann Richtung Startblock begeben. Vielleicht sollte ich am Tag vorher auch mal schauen, wenn ich die Möglichkeit habe, wo kann es Möglichkeiten geben, sozusagen auch kurzfristig vorm Starten nochmal austreten oder auf Toilette gehen zu können.
Auf jeden Fall, ja.
Kein Veranstalter kann so viel Dixies aufstellen, mhm, wie wir sozusagen für die Anzahl der Starter innerhalb der letzten halben Stunde benötigen würden. Ja. Deshalb sollte man auch da mal schauen, gibt es irgendwo Alternativen? Wo sind noch öffentliche WCs oder was kann ich da vielleicht noch nutzen? Ansonsten werde ich mich anstellen müssen. Aber das sollte mir halt keinen Stress bereiten, ja, sondern ich weiß es. In der Regel dauert es auch nicht so lange und funktioniert entsprechend eigentlich auch ganz gut. Das heißt, da einfach so einen Versuch, ein Ritual oder einen Ablauf zu gestalten, wie ich ihn immer habe. Natürlich war der für mich im Endeffekt ganz anders. Ja, wir hatten unsere Einlauf-Area irgendwo vor der Startlinie, konnten 5 Minuten vorm Start dem Trainer oder den Betreuern im Endeffekt unsere Sachen geben und haben uns dann von vorne an die Startlinie gestellt. Ja,
ja.
Das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Aber das können wir natürlich nicht für, gerade bei großen Läufen, für Tausende von Läufern so organisieren.
Schön wär's.
Und deshalb ich darf mich darüber auch nicht aufregen. Ja, wenn es kalt ist, okay, dann sollte ich mir noch irgendwie ein altes Textil überziehen, was ich dann wegwerfen möchte, was dann zur Kleidersammlung kommt, um eben im Startblock auch nicht auszukühlen. Ja, und da nochmal ganz wichtig bei großen Läufen, geht in die richtigen Startblöcke wirklich so, dass ich auch um mich rum Läufer mit einem vergleichbaren Leistungsniveau habe, weil es macht niemanden Spaß, wenn man die ersten Meter, die ersten Kilometer permanent nur überholen muss, weil man zu weit hinten steht und eigentlich nicht vorwärts kommt. Und es macht genauso wenig Spaß, wenn man nur überholt wird, wenn alle an einem vorbeistürmen und man das Gefühl hat, ich bin hier der Bremsklotz. Ja, auch das hilft niemanden. Und deshalb wäre das eigentlich eine ganz einfache Geschichte, wenn wir es als Läufer alle gemeinsam hinkriegen würden, dass jeder da in dem Block steht, wo er hingehört. Wir haben die Nettozeitmessung und dann wäre es für alle am entspanntesten. Aber bisher hat sich das noch nicht hundertprozentig durchgesetzt.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich muss auch sagen, das, was du gerade aufgezählt hast, sind auch eigentlich alle in Anführungszeichen Fehler, die auch mir unterlaufen sind bei meinem ersten dann großen Laufevent. Also dieses irgendwie keine Zeit mehr für Toilette haben, weil die Klos alle komplett besetzt sind, dann erstmal die Klamotten abgeben, hat viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Den richtigen Startblock finden hat viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Und das war alles so sehr kurz vor knapp am Ende. Deswegen, falls ihr da draußen wirklich vorhabe, einem großen Laufevent teilzunehmen, dann ja, auf jeden Fall früher da sein, als ihr vielleicht dachtet, dass es dann doch noch hinhauen könnte. Finde ich gut.
Es sollte einfach entspannt sein. Ja? Wenn genau. da Stress entsteht, wenn da Hektik entsteht, das braucht kein Mensch. Ja?
Ja.
Und die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Manchmal sind die Wege auch etwas länger. Ja, aber ja. wie du gerade schon angedeutet hast, wir sprechen jetzt natürlich von Läufen mit mehreren tausend Teilnehmern.
Ja.
ja? Wenn ich den Stadtlauf in XY als mein Ziel auserkoren habe, ja, dann ist es vielleicht mit 500 Startern natürlich noch mal eine etwas andere Situation. Ja, aber trotzdem auch da bringt es mir natürlich nichts, sozusagen, wenn ich zu spät bin, wenn ich in Hektik gerate oder wenn ich nicht weiß, wie das Ganze dann vor Ort ablaufen soll.
Ja. Ja, du hast vorhin schon auch Equipment angesprochen. Darauf würde ich auch noch gerne ein bisschen eingehen, also auf die richtige Ausrüstung und auch vielleicht die richtige Verpflegung dann kurz vorm Wettkampf. Beim Thema Ausrüstung, was würdest du sagen, benötige ich da auf jeden Fall vor meinem ersten Wettkampf? Weil zum Beispiel auch jetzt beim Thema Wettkampfschuh. Ich weiß, dass einige Leute sich ja einen eigenen Wettkampfschuh sozusagen nicht nur zurechtlegen, sondern auch von vornherein bestimmen, mit dem sie gar nicht die ganze Zeit, also sie haben so Trainingsschuhe, wir haben ja alle wahrscheinlich mehrere Trainingsschuhe, aber dann auch spezifisch halt einen Wettkampfschuh. Wie war das bei dir damals? Wie hast du den bestimmt? Woher wusstest du, welche Ausrüstung du zum Wettkampf trägst?
Ja, auch da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Ich selber habe das Glück, dass ich seit 1990, also seit jetzt weit über 40 Jahren sozusagen für Essex unterwegs sein durfte. Ja. Ich habe 1990 meinen ersten Profivertrag unterschrieben und hatte da natürlich dann entsprechenden Zugriff sozusagen auf das beste Material, sei es fürs Training natürlich und dann speziell auch für Wettkampfschuhe. In den 90er Jahren ging es eigentlich darum, dass die Schuhe einfach nur flach und leichter sein sollten, ja. Also ich sage immer, der Wettkampfschuh, mit dem ich 93 den Europarekord und die beiden deutschen Rekorde im Halbmarathon über 10 Kilometer gelaufen bin, das ist eigentlich eine Einlegesohle mit ein bisschen Stoff oben drüber und einem Schnürsenkel. Das unterscheidet sich vom Gewicht der heutigen Wettkampfschuhe eigentlich gar nicht. Es ist sehr, sehr ähnlich. Es wurde einfach nur minimiert. Heute ist es natürlich so, dass viele über Carbon reden. Carbon ist sicherlich was für die Spitze, ist was für die ganz, ganz Schnellen. Carbon alleine macht mich nicht schneller. Ja, es hängt einfach nur an der Grund- oder was kann Carbon? Carbon ist keine Feder, ja, sondern Carbon versteift im Endeffekt sozusagen das Abrollverhalten des Fußes. Dafür ist es aber fast zwingend notwendig, dass ich sehr, sehr viel auf dem Vorfuß unterwegs bin. Je höher die Geschwindigkeit ist, Mittelfuß, natürlich dann ein schnelles Abrollverhalten über den Vorfuß, das bringt Zeit, das spart vielleicht auch Energie. So, da darf die Ferse aber eigentlich gar nicht an den Boden kommen, ja, weil die Schuhe dafür gar nicht vorgesehen sind, weil wir reden heute auch über eine extreme Höhe, über bis zu 40 mm geschäumtes Material, was mir Energie zurückgeben kann, also die Mittelsohlenhöhe sozusagen. Weiches Material wird aber natürlich nicht helfen, wenn meine Muskulatur ermüdet oder wenn ich selber sozusagen den Stützapparat nicht mehr optimal halten kann. Und deshalb darf auch die Ferse nicht auf den Boden kommen. Ja? Sobald das der Fall ist, funktioniert der ganze Schuh nicht mehr. Das heißt, wir haben ein relativ kleines Segment, wo ich sagen würde, ja, das sollte als, ich sage jetzt mal, Rose auf der Torte oder was weiß ich, als Spitze auf der Pyramide im Training und dann im Wettkampf auch mal stattfinden. Ich muss das auch mal im Training testen, ob das bei mir funktioniert oder wie es funktioniert. Für ganz viele ist Carbon einfach nicht die Lösung, ja, sondern da ist es vielleicht ein etwas minimierterer Schuh, vielleicht einer mit ein bisschen mehr Energierückgewinnung oder Rückgabe, ja, also auch ein geschäumtes Modell. Aber das hängt natürlich auch wirklich am individuellen Laufstil. Da sollte ich mich wirklich gut beraten lassen. Und auch da wieder, ich habe auch für viele Jahre schon auf Marathonmessen bei Essex am Stand beraten. Und natürlich greifen die Leute eher nach den minimierteren, nach den leichteren Schuhen, weil sie sagen, ich muss 42 Kilometer laufen. da geht es um jedes 50 oder 100 Gramm. Ja? Würde ich so nicht unterschreiben, weil ich mir einfach nichts Gutes tue, wenn meine Muskulatur auf der Distanz, auf der Strecke ab Kilometer 30 dann eben die Stabilität nicht mehr selber mitführen oder nicht selber ausführen kann, dann kommt es zu Fehlbelastungen und eher zu Schwierigkeiten. Von daher haben wir wahrscheinlich sogar eher noch die Möglichkeit, die 100 oder 200 Gramm vielleicht noch durch eine Trainingseinheit sozusagen im Vorfeld schon zu eliminieren. Da kommt es einfach darauf an, dass auch der Wettkampfschuh oder der, den ich im Wettkampf tragen möchte, dass ich mich in dem wohlfühle, dass ich den im Training des Öfteren auch schon angehabt habe. Der kann ein bisschen dynamischer sein, aber auch da reden wir dann wieder über höhere Geschwindigkeiten. Ja, wenn ich meinen ersten Wettkampf laufen will, nehmt euren Trainingsschuh, mit dem ihr gut zurechtgekommen seid, wo ihr wisst, dass er funktioniert, und der wird dann auch im Wettkampf funktionieren. Ja, alles andere ist dann natürlich sozusagen, wenn ich irgendwann mal über Zeiten, über schnellere Zeiten nachdenke, da unterscheiden wir dann sowohl im Training wie dann irgendwann auch im Wettkampf vielleicht, was die Schuhe betrifft. Ansonsten sowohl im Training wie auch im Wettkampf, ich habe vorhin gesagt, wir sollten versuchen, unsere Belastung und unsere Geschwindigkeit zu kontrollieren. Und da kommen wir eigentlich relativ schnell zum Thema Laufuhr. Für mich ein zentraler Punkt, wo ich sage, okay, zum einen sollte ich meine Herzfrequenz ein bisschen im Blick haben. Ja, dazu muss ich natürlich wissen, wie sind meine persönlichen Werte. Es gibt leider nicht den Wert oder die Spanne, wo man sagen kann, wenn du oder wenn ihr alle in dem Bereich unterwegs seid, dann wird es bis zum Ziel funktionieren, sondern das hängt an eurer maximalen Herzfrequenz und die ist sehr unterschiedlich. Wir zwei können rein theoretisch eine maximale Herzfrequenz haben, die vielleicht 30, vielleicht sogar 40 Schläge auseinander liegt. Ja. Und demzufolge kann man nicht sagen, lauft mit 150 und alles ist gut. Ja. Weil wenn mein Maximalpuls vielleicht bei 165, 170 liegt, ist das ein Riesenunterschied zu jemandem, der 200, 210 als Maximalpuls im Extremfall hat. Das sagt nichts über die Leistungsfähigkeit aus. Ja? Weil wenn du die 205 als Maximalpuls hättest und ich vielleicht die 170, wir beide können 100% des Maximalpulses abrufen. Auch über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Aber im Training sollte ich dann mit 70% des Maximalpulses beim ruhigen Dauerlauf irgendwo im Bereich 120, 130 unterwegs sein. Und du darfst dann den Dauerlauf mit 150, vielleicht sogar 160 laufen, damit wir die gleiche Belastung im Training haben. Ja. Ja. Und wenn ich das weiß, wenn ich da meine Pulswerte aus dem Training auch kenne, die ich da öfters gesehen habe, wo ich mich wohlfühle, ja, dann kann ich natürlich auch sagen im Wettkampf, okay, das sollte jetzt nicht 20, 30, 40 Schläge höher sein, als ich es auf der Distanz im Training kenne. Ja, etwas höher darf sein. Natürlich, die Belastung im Wettkampf soll etwas höher sein als im Training, aber nicht in einem vollkommen anderen Bereich. Und deshalb, wir haben bei vielen Läufen jetzt auch Kilometerschilder natürlich am Streckenrand stehen. Auch da sollte ich eben, ich habe vorhin gesagt, ich denke von Kilometer zu Kilometer, ich denke von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle, da sollte ich meine Zwischenzeiten kontrollieren und idealerweise auch in der Pace unterwegs sein, die ich mir am Anfang vorgenommen habe. Ja, natürlich, GPS-Uhren springen etwas, unter Läufern ein wichtiges Thema. Uhr sagt gerade, ich laufe das und das. Stellt einfach die Durchschnitts-Pace ein, dass ihr im Endeffekt nur noch sozusagen den Durchschnitt eurer Pace angezeigt bekommt. Und wenn die in dem Rahmen ist, wo ihr laufen wollt, dann seid ihr auf der sicheren Seite und auch im Wettkampf auf einem guten Weg, dass es eben auch bis zur Ziellinie funktioniert.
Okay, ja. Also es macht durchaus Sinn, auch den ersten Wettkampf einfach zu tracken, gerade vielleicht sogar den ersten Wettkampf, weil man dann ein Gefühl dafür bekommt, in welchen Bereichen man sich bewegen könnte, sollte vielleicht.
Ja, ich sag mal, Gefühl ist wichtig, Gottes Willen. Ja, nur ich habe ganz, ganz viele Läufer einfach auch bei unseren Running Camps, wenn wir Testuhren sozusagen ausgeben oder wenn wir dann die ersten Trainingseinheiten machen, dann sehe ich immer wieder den einen oder anderen sozusagen mit hochrotem Kopf, eher ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Pressatmung, aber deutlich oberhalb, wo du auch an der Atmung einfach schon merkst, die Belastung ist jetzt sehr, sehr hoch. Und wenn man dann fragt, okay, ist das jetzt für dich Wohlfühltempo? Dann kommt meistens nur, ja, ich laufe immer so. Funktioniert immer, ja, relativ kurzatmig dann die Antworten, okay. Wo ich dann schon sage, okay, da hat das Gefühl sozusagen, es trügt irgendwann. Ja, natürlich kann sich der Körper daran gewöhnen, aber wenn wir eben nicht die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, nicht die unterschiedlichen Belastungen im Training haben, ja, dann wird es schwierig mit der Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Also die nehmen sich eigentlich selber das Potenzial, besser zu werden. Ja, der Körper stabilisiert ein gewisses Tempo, aber weil von der Laufpyramide der Unterbau fehlt, wird es einfach schwierig, sozusagen sich zu verbessern. Und das ist ja trotzdem das Ziel von vielen. Und dementsprechend, ja, würde ich da sagen, auch beim ersten Wettkampf, wenn ich keine Uhr habe, wenn ich nicht nach der Zeit schaue, woran will ich mich orientieren? Vielleicht habe ich einen Laufpartner, der erfahren ist und mit dem ich gemeinsam laufen kann. Ja, das mag vielleicht funktionieren. Ansonsten werde ich wahrscheinlich mit meinem Nachbarn einfach mitlaufen und gucken, wie lange das funktioniert. Ja. Und das kann man machen, ist aus meiner Sicht aber nicht der erfolgsversprechendste Plan für den ersten Wettkampf.
Ja, da hast du vollkommen recht. Sehe ich genauso. Gut, ich habe jetzt vorhin schon rausgehört, du bist ein Fan von Verpflegungsständen, also auf die kann man durchaus zurückgreifen, auch beim ersten Wettkampf, habe ich jetzt glaube ich so rausgehört. Wie sieht's denn aus mit der Verpflegung vorher und vielleicht auch danach? Hast du da vielleicht noch Tipps, wie so, ja, doch tatsächlich das Carboloading aussehen kann? Wie sollte ich mich ernähren in den Tagen, vielleicht auch Wochen vorher und dann vielleicht auch am Wettkampftag selber?
Ganz, ganz spannendes Thema. Also wir haben im Endeffekt zwei Energiestoffwechsel zur Verfügung. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit einem Hybridfahrzeug. Da gibt es einen Elektro- und einen Verbrennerantrieb. Wir haben die Kohlenhydrate und wir haben den Fettstoffwechsel. Im Endeffekt ist es so, dass der Kohlenhydratstoffwechsel einfach über die Speicherkapazität, über die Größe des Tanks limitiert ist. Wir können Kohlenhydrate eigentlich nur in der Muskulatur und ein bisschen in der Leber speichern. Und demzufolge ist das begrenzt und eher für einen zeitlichen Bereich von 30, 45, maximal 60 Minuten sozusagen begrenzt. Was wir nicht können, ist mit einem Schalter, den wir haben, umlegen oder entscheiden, möchte ich jetzt gerade Fette verbrennen oder möchte ich jetzt gerade vermehrt Kohlenhydrate verbrennen. Ganz grob, je höher die Belastung, umso mehr Kohlenhydrate werden verbrannt. Das heißt, wenn ich am Anfang überziehe, leere ich den Tank und irgendwann stehen mir vermehrt nur noch die Fette zur Verfügung. Für die Fette brauche ich dann natürlich entsprechend sozusagen auch wieder vermehrt Sauerstoff und ich muss den Fettstoffwechsel trainiert haben. Unser Körper möchte eigentlich keine höheren Belastungen mit Fetten sozusagen als Antrieb irgendwo organisieren. Und deshalb muss ich im Fettstoffwechsel im Endeffekt auch vorher im Training das Ganze vorbereitet haben. Da sind wir wieder beim Grundlagentraining. Wohlfühltempo, ruhig, lange, langsam, eher für den Fettstoffwechsel. Im Wettkampf ist es dann so, dass ich natürlich auf jeden Fall mit vollen Kohlenhydratspeichern unterwegs sein sollte. Deshalb Carboloading die letzten Tage vorher die Speicher auffüllen, die Ernährung eher kohlenhydratlastig organisieren. Da rede ich jetzt nicht davon, kiloweise Zucker zu essen, weil das ist wieder eine Form, die wir eigentlich nicht so gut speichern können, sondern natürlich eher dann auch schon, was die Grundnahrungsmittel betrifft, Richtung Pasta, Richtung Kartoffeln, kann ich da natürlich gehen, Richtung Reis. Ich sollte oder ich kann natürlich auch da schon im Vorfeld Sachen wie Gels, wie Riegel nutzen, also aus dem Bereich der Sportzusatzernährung, um einfach sicherzugehen, dass die Speicher am Start soweit voll sind. Das wiederum spricht aber auch dafür, dass ich nicht zwingend nach jedem ruhigen Dauerlauf, den ich absolviert habe, auch da permanent Carboloading vornehmen muss. Ja, sondern wir wollen ja den Körper auch dazu bringen, dass er den Fettstoffwechsel mitnimmt. Da kann der ein oder andere Nüchternlauf vielleicht mal natürlich eine Hilfe sein. Da kann es auch Strategien geben, sozusagen, wo man vielleicht über so ein Verschiedenes Zeitfasten, also wo man mal 10, 12 bis zu 16 Stunden vielleicht nichts zu sich nimmt, sozusagen entsprechend natürlich den Körper da auch immer wieder dahin bringt, dass er auch auf Fette sozusagen zurückgreifen muss. Nach dem Wettkampf ist es dann natürlich so, dass ich meine Speicher nachfüllen sollte. Die sind definitiv leer. Also wenn ich in meinem Grenzbereich unterwegs war, war das sehr anstrengend und die Kohlenhydrate werden leer sein. Aber die Muskulatur braucht auch Eiweiß. Ja, für die Regeneration sind natürlich auch Eiweißshakes oder Sportgetränke auf Eiweißbasis eine sehr, sehr wichtige Rolle, spielen da eine wichtige Rolle. Und das sollte ich hinterher natürlich wieder auffüllen. Auf der Strecke selber geht es darum, in erster Linie natürlich nach Länge, Distanz immer ein bisschen unterscheidend, dass ich meine Flüssigkeitsreserven wieder auffülle. Je wärmer es ist, umso mehr muss ich vielleicht auch trinken. Ja, also wir reden dann schon über, ich sag mal, ja, 100, 200 Milliliter, zumindest alle möglichst 20, 30 Minuten, bisschen temperaturabhängig, vielleicht sogar auch mehr. Und es spielt dann natürlich auch eine Rolle, nehme ich noch Energie auf, also Gels, wie schnell kann ich Energie da wieder zur Verfügung stellen? Ja, und das dauert einfach ein bisschen. Also ich würde jetzt für einen 5 oder auch für einen 10 Kilometer Lauf nicht unbedingt entscheiden oder empfehlen, dass ich zwingend ein Gel nehmen muss. Ja, das kann ich machen, aber in der Regel, bis die Sachen sozusagen über den Magen verdaut sind, über den Darm ans Blut abgegeben werden, vergeht einfach ein bisschen Zeit. Ja, wenn ich da schon im Ziel bin, ist es natürlich nicht verkehrt, wenn die Energie dann wieder ankommt, aber sie wird mir auf der Strecke sozusagen nichts mehr helfen. Ja, ja. Je länger die Distanz ist, je länger ich unterwegs bin, ja, Halbmarathon, ich habe vorhin davon gesprochen, 2, 2,5 Stunden, ja, da habe ich natürlich entsprechend auch Zeit, meine Energiespeicher unterwegs wieder ein bisschen sozusagen nachzufüllen. Da spielt es sicherlich eine Rolle.
Ja, toll. Du hast jetzt vorhin beim Carboloading auch unter anderem Pasta angesprochen. Es gibt ja immer noch so dieses große, es gibt ja immer noch das Thema Pasta-Party. Mittlerweile ja, glaube ich, nicht mehr so beliebt, weil so reine Weizenpasta auch nicht mehr so positiv gesehen wird. Wie siehst du das? Macht eine Pasta-Party vorm Wettkampf Sinn? Vielleicht auch ein paar Sachen, also ich habe auch zum Beispiel gehört, dass einige Leute eher Fette vermeiden tatsächlich am Wettkampfabend davor. Wie siehst du das? Hast du da irgendwie so nochmal so konkretere Tipps, wie so eine Mahlzeit vorm Wettkampf aussehen kann?
Also na klar ist Weizen nicht die Form, ich habe vorhin auch von Zucker gesprochen, das ist nicht die Form, die optimalerweise sozusagen gespeichert werden kann und dementsprechend natürlich auch dann Sinn macht. Ja. Man muss natürlich immer schauen, sozusagen, dass man zum einen das Sättigungsgefühl erreicht. Ja. Natürlich ist es besser, wenn ich auch auf Vollkorngeschichten dabei setze. Und ich glaube, dass das bei den Pasta-Partys eher so der größte Knackpunkt irgendwo war, weil in der Regel wirklich, ich sag mal, die Standard Weizenpasta sozusagen angeboten wurde. Es gibt die ersten Läufe, die auf Kartoffeln umstellen. Ja. Ah. Auch das ist natürlich ein Weg, der Möglichkeit ist. Ich habe vorhin auch Reis angesprochen. Auch da natürlich nicht alles 1:1 vergleichbar. Vielleicht ganz kurz dazu. Ich habe früher in der letzten Marathonwoche so eine Art Saltin-Diät gemacht, die heute sogar bei dem einen oder anderen Top-Athleten auch noch gemacht wird. Ich habe mich mit Richard Ringer, mit dem Europameister im Marathon nach seinem Sieg in München unterhalten. Er hat diese Diät zum Beispiel auch gemacht. Die läuft im Endeffekt eigentlich so ab, dass man versucht, den Körper so ein kleines bisschen an seine Grenzen zu bringen. Also eine Woche vorm Marathon, kurze Ausbelastung im Training, mittlerer Dauerlauf, geht einfach nur darum, Kohlenhydrate zu verbrennen. Und danach habe ich meinem Körper 3 Tage lang die Kohlenhydrate komplett entzogen. Also Ernährung komplett kohlenhydratfrei. Und dann am Mittwochvormittag einen 5-Kilometer-Lauf in der Marathongeschwindigkeit. Das war für mich eigentlich die schwerste Trainingseinheit fast der gesamten Vorbereitung, weil die Speicher komplett leer waren nach 3 Tagen, keine Kohlenhydrate zur Verfügung standen, mein Marathon-Tempo bei 3 Minuten auf dem Kilometer lag und ich sozusagen dieses hohe Tempo aus dem nahezu reinen Fettstoffwechsel laufen musste.
Krass.
Psychisch ein bisschen schwierig, wenn man mittwochs kaum bis Kilometer 5 kommt und weiß, das Tempo soll man am Sonntag sozusagen über 42 Kilometer laufen. Anschließend nur noch Kohlenhydrate in jeglicher Form. Und der Effekt war einfach, okay, der Körper hat gemerkt, hier ist eine Mangelsituation und sagt sich, wenn es irgendwann mal wieder Kohlenhydrate gibt, dann werde ich die überall einspeichern, wo es nur geht.
Verstehe. Ja?
Und das war unsere Strategie, um sicher zu sein, dass man mit vollen Speichern an der Startlinie steht. Ja?
Ja.
Das ist natürlich sozusagen so in der Form jetzt auch nicht für jeden Hobbyläufer oder jeden Marathonläufer da draußen sozusagen zu empfehlen, weil man dazu sagen muss, die 3 Tage ohne Kohlenhydrate sind halt auch nicht so ganz einfach. Sie sind eine gewisse Belastung. Ich habe mehr oder weniger auf dem Sofa gesessen, bin einmal am Tag eine halbe Stunde locker joggen gegangen und das war's. Ja?
Ja.
Diese Abläufe hat natürlich nicht jeder Hobbyläufer in der Marathonwoche selber. Und von daher würde ich einfach empfehlen, den zweiten Teil dieser Vorbereitung, also wirklich gezielt vermehrt Kohlenhydrate ab Mittwoch zu sich zu nehmen. Ja, das kann auch für einen Halbmarathon funktionieren, auch beim Zehner. Vielleicht reicht da auch ein, wenn ich Donnerstag damit beginne, wenn Sonntag der Wettkampf ist. Aber es geht einfach darum, dann auch nicht zu sagen, es muss 100% nur Kohlenhydrate sein, sondern vermehrt. Und das ist das, was du gesagt hast. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, ich lasse die Fette weg. Ja, natürlich, Eiweiße spielen schon eine Rolle, ja, auch für die Muskulatur, wobei die zu dem Zeitpunkt regeneriert ist und nicht zwingend jetzt noch ein hohes Maß an Eiweißen sozusagen braucht. Ja. Und deshalb geht es einfach darum, vermehrt Kohlenhydrate, ja, und das Ganze möglichst leicht verdaulich. Und dann kann ich auch besser schlafen und dann kann ich in der Regel auch wirklich den Wettkampf mit vollen Energiespeichern angehen.
Ja. Klingt gut. Nehmen wir mal an, wir haben es jetzt geschafft, ja. Wir sind durch den Wettkampf gekommen. Vielleicht hast du da zum Abschluss auch noch ein paar Tipps für die vielleicht Regeneration, für die, ja, vielleicht für eine Methode, wie ich meine Mikro- und auch gerade Makronährstoffe wieder auffüllen kann. Ja, wie hast du das damals immer gemacht? Vielleicht hast du da ja so eine effektive Strategie.
Ja, natürlich ist es nach dem Lauf auch wieder entscheidend, dass ich versuche, möglichst schnell an meine trockenen Sachen zu kommen. Das ist natürlich ein bisschen witterungsabhängig und natürlich auch davon abhängig, wie es mir geht. Ich sollte die Zielverpflegung entsprechend nutzen, auch da gerade Flüssigkeitshaushalt sozusagen wieder auffüllen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass hinterher Eiweiße auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ja, also auch da gerne Eiweißshakes, Sportgetränke, also auf Eiweißbasis. Ich arbeite da mit verschiedenen Dingen von Ultrasports zusammen, auch im Rahmen unserer Camps. Das ist einfach wichtig, wo wir die Muskulatur sozusagen auch wieder auf Vordermann bringen können. Das hilft bei der Regeneration. Ansonsten war ich eigentlich immer froh, dass ich gerade nach den Marathons noch bis Montag im Hotel bleiben durfte, weil ich muskulär so weit natürlich war, dass ich eigentlich keine Treppe mehr vorwärts gehen konnte. Sobald ich den Oberschenkel gehoben habe oder versucht habe, die nächste Stufe zu erreichen, habe ich einen Krampf im Oberschenkel bekommen. Und damit ist natürlich auch ganz klar, dass erstmal Laufen keine Rolle spielt. Ja, es gibt den einen oder anderen Läufer, der sagt, ja, ich gehe dann am Tag nach dem Marathon mal ein bisschen locker laufen, meine Beine ausschütteln. Ich glaube, wir haben viele andere Möglichkeiten als das Laufen selber, um die Muskulatur zu durchbluten, um da auch für Regenerationsprozesse anzuschieben. Ja, ich würde eher nicht empfehlen, da direkt wieder laufen zu gehen. Eigentlich gibt euch euer Körper sozusagen das Signal, ab wann es wieder funktioniert, solange massiver Muskelkater da ist, spielt Laufen keine Rolle, sondern wirklich Regeneration, heiße Bäder, vielleicht hat man die Möglichkeit, eine Badewanne zu nutzen, Sauna, auch mal zum Physio gehen, Massage, Eisbäder, also kurze Eisanwendungen sozusagen auch für die Beine kann da eine Rolle spielen, Wechselbäder. Das sind alles Dinge, die der Regeneration sozusagen helfen können. Und entsprechend habe ich danach dann natürlich die Möglichkeit, ja, lieber erstmal sozusagen das Feeling als Finisher zu genießen, mir vielleicht Gedanken zu machen, wie soll es jetzt nach dem Wettkampf weitergehen, was wären meine nächsten Pläne, da auch mal wirklich für den Kopf einfach ein bisschen einen Break rein machen. Ja, ich habe früher als Marathonläufer einfach zwei Marathonvorbereitungen pro Jahr gehabt. Eine auf dem Frühjahrsmarathon, eine im Herbst. Und nach dem Herbstmarathon habe ich dann mal 14 Tage Urlaub gemacht, habe meine Laufschuhe zu Hause gelassen, habe mich irgendwo an den Strand gesetzt. Das muss jetzt nicht nach jedem Wettkampf sein, Gottes Willen. Ja,
wäre schön.
Soll aber einfach zeigen, dass man auch da einen kleinen Zwischenbreak einfach mal machen sollte. Ja, in der Zeit kann man sich wirklich dann auch Gedanken machen über das, was folgt jetzt, was hat funktioniert, was hat vielleicht nicht so optimal funktioniert, was würde ich bei der nächsten Vorbereitung verändern, um dann zu sagen, okay, und wenn die Energie wieder da ist, wenn die Muskulatur wieder mitspielt, dann kann ich auch sozusagen wieder ins lockere Lauftraining einsteigen und vielleicht mal schauen, wo hatte ich noch Defizite, muss ich muskulär ein bisschen was vielleicht aufbauen, muss ich vielleicht meine Grundlagen nochmal neu starten, ja, oder bin ich auf einem Niveau, auf dem ich einfach jetzt gut weiter trainieren kann und die nächste Stufe sozusagen erreichen kann. Das spielt dann nach dem Wettkampf natürlich eher eine Rolle, ja, aber eher Regeneration, erstmal Erholung und das Ganze genießen, was ich gemacht habe. Wir sind ja nicht wie ein Hamster im Laufrad sozusagen.
Richtig.
Nach dem Event ist vor dem Event, ja, natürlich. Aber das Ganze trotzdem mit ein bisschen Abstand.
Ja. Und man hat ja auch manchmal oder häufig auch richtig, richtig krassen Kohldampf die Tage danach. Je nachdem natürlich nach der Länge, würde ich sagen. Ne? Also Halbmarathon und Marathon natürlich eher als jetzt ein 10-Kilometer-Wettkampf. Heißt das, dass ich dann essen darf, was ich will? Oder sollte ich da trotzdem ein bisschen drauf achten, dass die Regeneration dem dann nicht so im Wege steht?
Ja, ich sage jetzt mal, Energieaufnahme ist immer wichtig und der Körper zeigt einem einfach, okay, hier ist ein Defizit, hier fehlt ein bisschen was. Ja, das Ganze muss ja nicht jetzt ein oder zwei Wochen anhalten, weil dann werde ich es wahrscheinlich auch auf der Waage irgendwann sehen. Und das, was ich mir vielleicht im regelmäßigen Training vorher, ich sage jetzt mal, mühsam abtrainiert habe, ist dann gleich wieder da. Das muss vielleicht nicht sein. Aber natürlich auch da, es geht. Ganz, ganz viele unserer Zuhörer machen das, worüber wir hier reden, als ihr Hobby, als ihre Freizeitbeschäftigung. Ja? Und ein regelmäßiges Training oder auch eine Motivation funktioniert eigentlich durch eine Zielsetzung, durch eine Planung, durch eine Umsetzung und dann auch durch eine Belohnung. Ja, ich kann mir natürlich auch in Aussicht stellen, okay, das und das mache ich als Belohnung, wenn ich das und das erreicht habe, wenn ich entsprechend fleißig trainiert habe und mich entsprechend darauf vorbereitet habe. Und dann kann auch mal ein paar Tage oder eine Woche folgen, wo es vielleicht mal ein bisschen anders läuft, ja, bevor dann vielleicht eine folgende Vorbereitung wieder beginnt. Es gibt ja, natürlich ist auch nicht jeder Wettkampf gleich. Es gibt auch Wettkämpfe, die ich vielleicht im Rahmen der Vorbereitung auf meinen Hauptwettkampf einplane. Ja, also es gibt gar nicht wenige, die sagen, ich mache mal einen Testwettkampf auf mein Hauptziel XY in 4, 6, 8 Wochen. Ja,
total.
Auch da spielt es natürlich alles nochmal ein bisschen eine andere Rolle. Ja, da bin ich vielleicht nicht komplett an meine Grenzen gegangen, sondern ich habe einfach mal geschaut, wie funktioniert das. Auch da sollte ich aber die folgenden Trainingstage etwas regenerieren, weil eine Belastung war es trotzdem. Ja, um eben, und da ist noch wichtiger, dass ich meine trockenen Sachen schneller erreiche, dass ich die Energiespeicher wieder auffülle, weil das Training soll ja weitergehen. Mhm. Ja, wenn ich hinterher 2 Wochen Urlaub gehe, klar, da will ich auch nicht krank werden. Ja, aber rein lauftechnisch muss ich da vielleicht dann auch keine Trainingsbelastung mehr sozusagen natürlich einbauen. Das sind alles so Gedanken, die man sich natürlich strategisch machen kann, die man über einen Trainingsplan auch irgendwo, glaube ich, ganz gut umsetzen kann. Aber da sind wir dann natürlich schon in Bereichen bei ambitionierteren Leuten, die sagen, okay, ich mache mir auch eine Trainings- und Wettkampfplanung über das ganze Jahr. Ja. Ein Tipp vielleicht einfach noch dazu, ja. Ich werde mich nicht verbessern, wenn ich ein Jahr lang jede Woche die gleichen Trainingseinheiten immer wieder wiederhole. Der Körper wird irgendwann sagen, okay, kenne ich, Anpassung nicht mehr notwendig. Ich muss an der einen oder anderen Stelle trainingsmethodisch was verändern. Das heißt, mal einen Tick schneller laufen, ein bisschen intensiver in Teilabschnitten, mal ein paar Kilometer länger. Vielleicht mal eine andere verwandte Ausdauersportart wie Radfahren oder Schwimmen dazu nehmen. Das sind neue muskuläre Belastungen und auf die würde er reagieren. Ja, ich glaube, dass ganz, ganz viele da draußen noch Möglichkeiten haben, neue Trainingsreize zu setzen, auch mal was zu verändern und vor allem auch ihre Geschwindigkeiten im Training variabel zu gestalten. Ich glaube, ganz, ganz viele, die uns zuhören, haben ein Tempo und wenn sie laufen gehen, laufen sie immer in diesem einen Tempo. Mhm. Das ist völlig okay. Ja, solange es das Wohlfühltempo ist, okay, kann man das machen. Wenn ich aber natürlich sozusagen mich verbessern will, wenn ich was verändern will, wenn ich meine Leistungsfähigkeit steigern will, dann muss ich variieren. Ja, dann gibt es einen ruhigen Dauerlauf, dann gibt es einen mittleren Dauerlauf und Intervalle oder Fahrtspiel oder Tempoläufe in einem sozusagen Wettkampftempobereich. Ja, und es gibt so ein bisschen die Tendenz zur Mitte. Also man ist immer ein bisschen schnell unterwegs, aber nie richtig. Dafür ja. fehlt dann aber auch die Grundlage. Ja? Und idealerweise unterscheiden sich einfach drei Trainingseinheiten, die ich pro Woche habe, zum Beispiel in einen langen, längeren, ruhigen Dauerlauf im absoluten Wohlfühltempo, in einen mittleren Dauerlauf, wo ich ein kleines bisschen Gas gebe, es mir aber unterwegs immer noch richtig gut geht, der nicht zu lang ist. Und vielleicht eine Einheit, bei der ich hin und wieder mal die Geschwindigkeit wechsle, wo ich mein Tempo steigere, sei es ein Fahrtspiel, sei es ein gesteigerter Dauerlauf, ein Dauerlauf mit Endbeschleunigung, also was, wo es ein bisschen intensiver zur Sache geht. Und wenn ich dieses Grundschema irgendwo beachte, dann hat mein Körper immer wieder neue Trainingsreize, immer wieder unterschiedliche Trainingsreize, auf die er reagieren muss. Und ja, dann bin ich auf einem guten Weg, sozusagen, vielleicht beim nächsten Event, beim nächsten Wettkampf entsprechend auch einen Tick schneller unterwegs sein zu können. Wenn ich das ja. will. Wer das nicht will, wer in seinem Wohlfühltempo einfach nur sich bewegen will, wer in seiner Leistungsfähigkeit bleiben will, völlig legitimer Weg. Also völlig in Ordnung, Gottes Willen. Ja? Das ist eben genau der Bereich, wo ich die Frage gestellt habe, läufst du noch oder trainierst du schon? Wenn ich einfach nur laufen möchte, wenn ich einen Kopf freikriegen will, wenn mir eigentlich die Leistungsfähigkeit sozusagen ein bisschen egal ist, ich mache das für meine Fitness, will das regelmäßig tun, auch die nächsten Jahre noch, dann gerne so weiter. Ja, ansonsten sollte ich mir über Trainingsreize, über Trainingsinhalte, über Trainingspläne, über Belastungs- und Entlastungswochen und dann eben auch Ziele im Wettkampf Gedanken machen.
Ja. Ja, perfekt. Ich meine, wir haben ja gerade gehört, beide Herangehensweisen sind legitim. Aber wenn man ein bisschen was reißen will, dann haben wir ja zum Glück jetzt hier dich da gehabt, um auch ein bisschen Strategie reinzubringen in die Wettkampfvorbereitung vor dem allerersten Wettkampf. Ich habe ja schon gesagt, ich habe meinen ersten Wettkampf schon hinter mir, aber konnte mir tatsächlich auch die ein oder anderen Tipps mitnehmen für den nächsten Wettkampf. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen auch. Deshalb danke, danke dir für den ganzen großartigen Input. Und ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir natürlich auch.
Auf jeden Fall. Immer wieder gern. Ich habe natürlich auch, oder ich sage immer, ich habe den Luxus, sozusagen nach der Zeit als Profiläufer ein zweites Mal mein Hobby, das Laufen zum Beruf machen zu können. Auch da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die ich natürlich innerhalb der Laufszene anbiete, sei es von Laufcamps. Also wer vielleicht an der Stelle sagt, okay, das interessiert mich alles ein bisschen mehr und ich würde die Struktur gerne mal kennenlernen. Wir veranstalten mit laufen.de, mit dem Magazin Läuft, mehrmals im Jahr Running Camps, wo wir sozusagen in der Sonne trainieren und entsprechend auch einfach da sozusagen ganz viel Theorie und Praxis sozusagen innerhalb einer Woche rüberbringen können. Vieles von dem, was ich jetzt heute gesagt habe, natürlich noch viel, viel ausführlicher, habe ich auch in meinem Buch zusammengefasst. Es hat den Titel Dein Running Coach ist erschienen bei Delius Glasing. Auch da ganz, ganz viele Sachen drin. Da sind Trainingspläne für die Vorbereitung über 10 Kilometer oder auch im Halbmarathon drin, also auf den beiden Distanzen, wo ich über fast 30 Jahre den deutschen Rekord gehalten habe. Und das auch nicht nur für Profis oder für ganz, ganz schnelle Läufer, sondern da sind Trainingspläne drin. Erster Lauf, erstes Event, 10 Kilometer, vielleicht in der Zielzeit um die 70 Minuten, was ich erreichen möchte. Dafür gibt es einen 8 Wochen Trainingsplan, dann abgestuft im 5-Minuten-Rhythmus sozusagen. Oder auch im Halbmarathon, weit über 2 Stunden, 2:30 beginnen wir mit den Trainingsplänen und dann entsprechend da auch schneller werden. Natürlich unterscheidet sich das Training ein kleines bisschen, je schneller mein Ziel ist. Aber ich finde da im Endeffekt auch auf jeden Fall den richtigen Plan. Wer da einfach mal reinschauen will, genau, sehr, sehr gerne, kann sich bei mir melden. Das Ganze auch auf meiner Homepage unter www.carsteneich.de. Da sind verschiedene Angebote, auch nochmal Trainingspläne, persönliche Trainingsvorbereitungen. Unsere Running Camps sind da drauf, das Buch wird da verlinkt. Also einfach mal umschauen, genau. Und ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet oder der mit meinem Wissen in Zukunft hoffentlich besser und effektiver, zielgerichteter lauftechnisch unterwegs ist. Und wünsche natürlich allen, dass sie ihre Ziele erreichen und vor allem, dass sie weiter aktiv bleiben und das Laufen einfach so genießen, wie wir das sicherlich alle tun, als Ausgleich im Alltag. Nicht unter den professionellen Gedanken, wie ich ihn viele Jahre vielleicht hatte, sondern wie ich es heute auch tue. Ich sage immer, ich selber im Training, ich tue mir nicht mehr weh. Ich mache das, was mir Spaß macht, was wohlfühlt. und auch das funktioniert sehr, sehr gut.
Fantastisch. Danke dir auf jeden Fall für all die Anlaufstellen. Die verlinke ich wie immer in den Shownotes. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen und danke auch an unsere ZuhörerInnen, die bis hierhin dabei geblieben sind, um sich mit Wissen vollsaugen zu lassen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert uns hier und bei Instagram unter achilles.running. Und damit frohes Training, frohen ersten Wettkampf, bleibt gesund und keep on running.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.